SWR 2 Leben.
Wir haben alles hier schon mal eine typische Essstörung wie die Magersucht gehört. Oft sind solche Erkrankungen auch viele soziale Probleme.
Noch vor wenigen Jahren hätte ich mir nicht ausmalen können, einmal vor einem Publikum über meine Essstörung zu sprechen. Die Sucht, mich so gesund wie möglich zu ernähren. Und nun stehe ich auf einer Bühne im malerischen Brandenburg an der Havel nahe Berlin. Genauer, in einem Hörsaal des Polizeipräsidiums, werde von der ehemaligen Olympiasiegerin Heike Drechsler vorgestellt und lasse meinen Blick über die rund 500 Polizeibeamten gleiten, die mir mit erstaunten Mienen in die Augen schauen, als ich erzähle, wie meine Gedanken zum Höhepunkt der Erkrankung 24 Stunden am Tag um nichts anderes als Ernährung kreisten. Hatte ich schon genügend Antioxidantien-Intus im Kampf gegen freie Radikale? Genügend von der Aminosäure L-Tryptophan, um die Hormonproduktion anzukurbeln? Oder die vorgeschriebenen 2 Liter Wasser am Tag getrunken? Ohne Kohlensäure wohlgemerkt, denn das ist ja basisch und gesünder. Glaubt man den Zahlen einer Studie, bin ich nicht allein mit meiner Sorge um das richtige Essen. Bereits jeder 4. Mensch hierzulande soll sich vor den Gefahren des Essens fürchten.
Die Polizei ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft verunsichert ist, was darf sie noch essen, was soll sie noch essen, wann soll sie was mit welchem Inhalt essen, spiegelt sich das natürlich auch in der Belegschaft der Polizei wieder. Ganz klar, auch dort gibt es Leute, die genau überlegen, was sie wann essen. Also die Ernährungsgurus beeinflussen uns natürlich auch an allen Ecken und Kanten.
Um seinen Mitarbeitern zu demonstrieren, wie ungesund die Fixierung auf gesundes Essen werden kann, dafür hat mich Peter Meiritz, Leiter der Polizeidirektion Brandenburg, eingeladen. Die Fachtagung, bei der ich als Sprecher auftrete, trägt den Namen Fit für heute, fit für morgen. Ich bin sozusagen als abschreckendes Beispiel da.
Für mich, und das habe ich von meinen Eltern und Großeltern gelernt, Essen muss auch Spaß machen. Essen ist ein gesellschaftliches Ereignis. Man sitzt gemeinsam, man sitzt mit Familie, man redet. Und dann sollte man nicht über Probleme des Essens reden.
Tatsächlich war ich, der Orthorektiker, die letzten 7 Jahre bei Abendessen mit Freunden oder Geschäftspartnern Moralapostel, Nervensäge und Prediger. Ich war ein Essenssnob. Redete beim Essen pausenlos über das Essen. Also nicht über die virtuose Zubereitung dessen, was vor mir auf dem Teller lag. Ich redete über Stoffwechselprozesse, Darmbakterien oder Verdauungssäfte. Ich wurde im Wortsinn asozial. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte es ausgerechnet mir, einem Journalisten, dessen Aufgabe es ist, die Wahrheit zu recherchieren und Sachverhalte kritisch zu hinterfragen, passieren, in einem Meer aus Halbwahrheiten zu ertrinken, die die Ernährungsgurus in den sozialen Medien, in Ratgeberbüchern oder Magazinen verbreiten? Im Grunde war, wie häufig bei Essstörungen, auch bei mir eine Diät die Einstiegsdroge. Sie ließ mich die Realität vergessen.
Das Schlankheitsideal produziert Essstörungen. Wir müssen ja immer dünner werden und sind nie mit dem Gewicht zufrieden.
Christoph Klotter ist Psychologieprofessor und Autor mehrerer Sachbücher über Essstörungen, auch über die Orthorexie.
Ich habe mal eine epidemiologische Untersuchung gemacht und da haben wir Frauen in West-Berlin befragt und niemand war mit dem Gewicht zufrieden. Auch die ganz Schlanken waren immer noch unzufrieden. Das heißt, unser Schlankheitsideal terrorisiert uns und dann ist die Orthorexia nervosa fast eine natürliche Bewegung daraus, weil wir dann übermäßig gesundheitsbewusst uns ernähren wollen, damit wir schlank sind, aber auch, damit wir sozusagen über das Essen eine Identität bekommen. Aber nebenbei gesagt, Schlankheit in unserer Gesellschaft garantiert wirklich mehr Ansehen. Das heißt, wer schlank ist, hat viel bessere berufliche Aufstiegschancen. Der Dicke hat es nicht. Der Dicke bekommt auch schlechter eine Frau. Also ist sozusagen empirisch abgesichert, Schlankheit garantiert wirklich was.
Ich war 33, als ich plötzlich merkte, dass ich skinny fett war. So sagt man in gewissen Online-Foren, zu einem eigentlich dünnen Körper mit zu viel Fett an den falschen Stellen. Bei mir saß es am Bauch. Bis dahin war ich gewohnt, wie ein dauerverbrennender Teenager zu essen, das heißt, was und wie viel ich wollte, ohne spürbar zuzunehmen. Bei einer Körpergröße von 1,85 Meter wog ich immer um die 70 Kilogramm. Jetzt waren es fast 84. Ärzte würden sagen, das ist bei meiner Körpergröße noch im Rahmen. Körperlich war ich ja auch vollkommen gesund. Ästhetisch fühlte ich mich unzureichend. Nicht fit genug für den Job- und Datingmarkt. Nicht männlich genug. Ein Mann darf keinen weichen Bauch haben, keine Brüste oder hängenden Hüften.
In der demokratischen Massengesellschaft müssen wir uns bewähren, müssen sozusagen uns Ansehen erkämpfen über das, was wir tun. Und das Ansehen hängt davon ab, ob wir uns auch gesund ernähren. Die Gesundheit ist die Voraussetzung, sich bewähren zu können. Das ist die sogenannte Leistungsgesellschaft. Dazu gehört die Ernährung und die Gesundheit dazu. Wir sind von der Wiege bis zur Bahre verpflichtet, gut zu sein und erfolgreich zu sein.
Um nachhaltig etwas gegen meine 10 Kilos zu viel zu tun, hatte ich einen Sportmediziner aufgesucht. Er setzte kleine Elektroden auf meine nackte Brust und Taille. Sie ließen meinen Oberkörper aussehen wie ein Kunstwerk von Yayoi Kusama und sollten meinen Körperfettanteil messen. Ein Drucker warf stotternd Tabellen, Kurven und Prozentzahlen aus. Ein Balken leuchtete beunruhigend rot und zeigte zu viel Fett am Bauch. Schuld daran, erfuhr ich von dem Mediziner, seien vor allem zu viele kohlenhydratreiche Lebensmittel auf meinem Speiseplan. Er tippte einige Informationen in seinen Computer, sein Drucker ratterte und spuckte wieder etwas aus. Diesmal den Masterplan für mein neues Leben. Ein Kraftausdauertraining und eine Low-Carb-Diät. Low-Carb, das steht für Low-Carbohydrate. Zu Deutsch, man reduziert kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und Brot. Ich habe noch heute die Worte des Mediziners im Ohr. Low Carb würde eine raketenhafte Wirkung haben.
Das, was Diäten auszeichnet, dass sie fast immer erfolglos sind. Das heißt, es ist die Garantie. Aber die nächste Diät verspricht mir sozusagen Hoffnung. Jetzt kann ich es endlich schaffen.
Meine Low Carb Diät funktionierte zunächst hervorragend. In Rekordzeit verlor ich sogar mehr als die 10 Kilos. Ich spürte, wie sich meine Körperunsicherheiten langsam an einen anderen, fernen Ort in meinem Bewusstsein verzogen, von dem aus sie mich erstmal in Ruhe ließen. Low Carb war wie Schmieröl für die Gedanken. Ich wollte mehr davon. Tauchte ab in das Kaninchenloch der Ernährungsratgeber, durchforstete Blogs, soziale Medien und die Bücherlisten von Amazon. Das Angebot war beinahe unendlich. Ist es bis heute. Wer etwa bei Amazon Ernährung ins Suchfeld tippt, erhält mehr als 50.000 Treffer. Alleine in der Kategorie Bücher. Sie tragen Titel wie Vegan for Youth, Für immer zuckerfrei oder Die Peacefood Keto Kur.
Die Ernährungsratgeber, die es ja eine millionenfache Auflage gibt, begünstigen die Entstehung von Orthorexie nervosa, weil sie immer sagen, das ist die richtige Ernährung und das ist die richtige Schlankheit.
Für einen Orthorektiker sind Ernährungsregeln fatal. Ich betrachtete sie nicht einzig als Geschäftsmodell oder als Sorge um die Volksgesundheit, ich betrachtete sie als moralischen Imperativ, als nervöse Aufforderung an mich, unter keinen Umständen zu scheitern. Besagt die Regel:
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, 5 Portionen Obst und Gemüse zu essen.
Las ich daraus? Am besten nur noch Obst und Gemüse essen. Oder hieß es:
Die Bundeszentrale für Gesundheit empfiehlt, 100 Kalorien weniger am Tag zu essen.
Kontrollierte ich mehrfach am Tag mein Gewicht. Hieß es:
Die Bundesregierung kündigte an, sich um die Übergewichtigen in unserer Gesellschaft zu kümmern.
Leitete ich daraus ab, dass Dicksein krankhaft ist.
Es gibt natürlich bei den Leistungssportlern auch Ernährungsberater und sogenannte Gurus. Da gibt es natürlich auch schwarze Schafe drunter.
Nach der Polizeiveranstaltung frage ich die Moderatorin Heike Drechsler, ob sie bei Sportlern auffällige Verhaltensmuster in Sachen Ernährung beobachtet. Sie erzählt, dass es weniger um eine gesunde Ernährung gehe, sondern um eine leistungssteigernde.
Ich finde diese Spaghetti-Partys völlig doof. Im Vorfeld jetzt von so einer Marathonveranstaltung. Es wird ja immer so angepriesen, wenn eine große Laufveranstaltung ist, dann machen wir mal eine Spaghetti-Party am Tag vorher. Wie gesagt, das hat sich schon geändert. Es gibt natürlich da auch Religion, die so ein bisschen auch in dieser Ernährungsbranche entstanden sind. Also ich glaube, dass das gut ist. Ich hatte, wenn man dann noch Erfolg dazu hatte, dann macht man das zu seiner Philosophie und dann lebt man danach. Ne? Und dann kann das natürlich immer extremer werden und extremer werden.
Wir leben in der Zeit der Individualisierung, der Selbstverwirklichung. Wir haben die Pflicht und die Chance, uns selbst zu verwirklichen. Aber wir müssen es auch tun. Und wir leben in einer Bildungsgesellschaft, wo wir sozusagen unsere Talente fördern und entwickeln müssen. Wenn wir es nicht tun, dann versagen wir. Und deshalb gehört die Orthorexie nervosa, das richtige Essen, sozusagen zu diesem Selbstoptimierungsprogramm dazu.
In der Online-Welt der Gurus erfuhr ich von Dingen, nach denen ich gar nicht gesucht hatte. Von Vitamin D als Schutz vor Krebs bis zu Süßstoff Aspartam als Krebserreger. Aus meinem Schlankheitswahn wurde ein Optimierungszwang, immer in der Hoffnung auf ein attraktiveres, gesünderes, schlaueres Ich. Tatsächlich gab es immer wieder Momente, da war ich berauscht von mir selbst, dem eigenen Verzicht und der Überlegenheit anderen gegenüber. Etwa wenn ich an der Supermarktkasse nur unverarbeitete Lebensmittel auf das Band legte und die Menschen drumherum lauter fertig essen. Wenn ich auf einer Dinnerparty das Glas Champagner höflich mit den Worten »Danke, ich trinke« nicht abgelehnt habe. Wenn daraufhin die Frage kam, warum ich denn nicht trinke, habe ich triumphierend geantwortet, dass Alkohol eine Droge sei, eine legale zwar, aber deshalb nicht weniger ungefährlich. Wie übrigens auch Zucker, der ja leider auch frei verkauft werde.
Wenn ich jetzt dir sage, ich bin Vegetarier, Veganer etc., in gewisser Weise ist es auch ein Klassenkampf von oben nach unten. Und es ist auch ein Geschlechterkampf, dass die Vegetarismus und Veganismus ist zu 80% jung, weiblich gebildet. Und da kann ich mich gegen den dummen Prollmann absetzen, der immer noch Fleisch isst. Anekdote aus Fulda, Hochschule Fulda. Da hatte ich meine Studentin, die hat Abschlussarbeit bei mir geschrieben. Die hat bei einem Fastfood-Restaurant gearbeitet, am Bahnhof. Und da sind ganz oft Mitstudenten reingekommen. Und die haben sich sofort, als sie sie gesehen haben, abgewendet, sind wieder rausgelaufen. Und der Ökotrophologie-Studierenden darf man nicht zu einem Fastfood-Restaurant gehen. Und die haben sie gesehen und raus.
Nicht jeder Mensch, der eine Diät macht oder seine Leistung optimieren will, steuert geradewegs in eine Essstörung. Den Orthorektikern attestieren Psychologen häufig ein mangelndes Selbstwertgefühl. Sie versuchen es über eine reine Ernährung aufzubessern. Genau das tat auch ich. Wenn ich mich wirklich clean ernährte, also nur Lebensmittel aß mit weniger als 5 Zutaten, keinen Haushaltszucker, wenig Fleisch, verspürte ich Hochgefühle, als sei ich der Dalai Lama. Selbst Lebensmittel, die ich eigentlich bislang gut vertragen hatte, bereiteten mir plötzlich Sorge, nachdem mir entsprechende Ernährungsratgeber in die Hände gefallen waren.
Fructose is pretty bad, high fructose corn syrup is pretty bad, agave nectar is pretty bad.
Fructose ist ziemlich ungesund, high fructose corn syrup ist ziemlich ungesund, Agavendicksaft ist ziemlich ungesund.
Dr. William Davis ist Kardiologe und Bestsellerautor. Sein Buch Wheat Belly ist in fast allen Ländern der Welt erschienen. In Deutschland unter dem Titel Weizenwampe. Es hat sich hierzulande 100.000-fach verkauft und bei Amazon gibt es 660 meist begeisterte Kommentare. Auch ich gehörte zu seinen Fans und freute mich, ihn tatsächlich zum Interview in seiner Heimatstadt Milwaukee zu treffen.
There's lots of bad things, but wheat is among the worst.
Viele Dinge sind ungesund, aber was am gefährlichsten ist, ist Weizen. Und wissen Sie warum? Wenn ich Zucker esse, würde ich zwar fett werden, einen hohen Blutdruck und Entzündungen bekommen, aber ich würde davon keine Migräne bekommen. Ich würde keine Plantarfasziitis bekommen. Von den Kohlenhydraten in Weizen aber bekommt man Arthritis, Hauttuberkulose, Ekzeme, Autoimmunhepatitis, Autoimmunpankreatitis und Kinder Typ-1-Diabetes. Ich würde Weizen und verwandtes Getreide als eine der gefährlichsten, nein, die gefährlichste Kalorienquelle einstufen. Gefährlicher als Zucker.
Dr. William Davis vertrat seine Thesen mit dem Enthusiasmus eines Politikers auf Wahlkampftour. Schon nach der Lektüre seines Buches entwickelte ich alle Symptome, die er aufzählte. Ich brauchte nur eine Scheibe Brot zu essen und gleich spürte ich den Gedankennebel, von dem er sprach, das Bauchgrimm oder die Gelenkentzündungen. Nach dem Interview mit ihm wurde es noch schlimmer. Ich glaubte, ich litt an Zöliakie, so sagt man medizinisch zur Glutenunverträglichkeit. Etwa 800.000 Menschen haben hierzulande Zöliakie. Ich gehörte nachgewiesenermaßen nicht dazu.
Wenn wir eine Unverträglichkeit haben, sind wir ein ganz besonderer Mensch. Anekdote aus meinem Leben: Hat jemand 40-jährigen Geburtstag, lädt seine Freunde ein und eine Frau hat eine Unverträglichkeit und bestimmt den ganzen Abend. Also der Gastgeber, das Geburtstagskind, spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil sie immer ständig sagt, ich habe das und das, kannst du mal in der Küche nachschauen und das. Also sie hat alles dominiert. Über die Unverträglichkeit schaffe ich mir Identität und Besonderheit.
Wenn ich heute in meinem Sportstudio in Berlin-Kreuzberg trainiere, denke ich gelegentlich an das Sportprogramm zu Zeiten meiner Orthorexie zurück. Es war so bedingungslos hart wie meine Ernährungsregeln. Ich rannte bevorzugt zum CrossFit, einer Art Zirkeltraining auf Speed mit Bootcamp-Brüllen. Wann immer ich meinen Körper mit schlechtem Essen beschmutzt hatte und in eine Abwärtsspirale aus Selbstekel und Verachtung geraten war, verlieh mir die Bestrafung durch CrossFit Gefühle der Reinheit. Wahlweise zog ich mir einen sogenannten Fettporn rein. Die Abnehmkämpfe der Übergewichtigen sorgten für ein wohltuendes Gefühl der Überlegenheit. Ich projizierte den eigenen Ekel auf andere, die scheinbar noch mehr versagten als ich.
Ernährungsmethoden wie Vegetarismus und Veganismus sind hochgradig korreliert mit Essstörungen. Also korreliert heißt nicht ursächlich, sondern einfach verbunden. Wenn ich mich rigide ernähre, dann ist Überschreitung ganz, ganz nah. Und wenn wir den französischen Philosophen Bataille hier hinzuziehen wollen, sagt er, jedes Verbot schreit nach der Überschreitung.
Als Orthorektiker erlebte ich etwas besonders intensiv, das im Grunde alle Menschen betrifft, das omnivore Dilemma. Es besagt, dass der Mensch ein Allesvertilger ist, ihm also eine ganze Essenswelt zur Verfügung steht. Er ist im Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren nicht darauf festgelegt, was er isst. Und das weiß die Marktwirtschaft auszunutzen.
Wir haben in den Regalen der Supermärkte mehr als 170.000 Produkte. 170.000!
Ich erinnere mich noch genau, wie kurz nach meinem Treffen mit William Davis in den USA meine panische Angst vor bestimmten Lebensmitteln ihren Höhepunkt fand. Ich stand in einem Bio-Supermarkt in Los Angeles, als sich mir plötzlich der Hals zuschnürte. Panik boxte mir dumpf in den Bauch, ließ meinen Körper taumeln. Um die Zutatenliste einer Packung zu erfassen, brauchte mein Gehirn eine halbe Stunde.
Rohrzucker.
Zitronensäure.
Glukosesirup.
Magermilchpulver.
Säureregulator Calciumcitrat.
Karamellzuckersirup. Maisstärke.
Schweinegelatine.
Hätte man in diesem Augenblick meinen Puls gemessen, er wäre auf dem Stresslevel eines Frühzeitmenschen gewesen, der in die gierigen Augen eines Raubtiers blickt. Mit dem Unterschied, dass ich keine Angst davor hatte, gefressen zu werden, ich hatte Angst davor, das Falsche zu essen.
Wir sind von den Lebensmitteln vollkommen entfremdet. Vor 100 Jahren waren in Deutschland über 80% der Deutschen waren Bauern und die kannten die Wertschöpfungskette. Heute sind es weniger als 5%. Dementsprechend sind wir von den Lebensmitteln vollkommen entfremdet. Also dann glauben wichtige Kinder an die lila Kuh, weil sie einfach davon keine Ahnung haben.
Dass ich mit Anfang 30 zugenommen hatte, lag nicht nur an einem verlangsamten Stoffwechsel. Man sagt, ab 30 lässt die Energieverbrennung nach. Ich war in einer schweren Krise. Psychologen nennen 4 Extrembelastungen für das Selbstwertgefühl. Einen Job kündigen, seine Wohnung aufgeben, plötzlich eine schwere Krankheit erleiden oder die Partnerschaft beenden. Ich hatte damals für die Partnerschaft eine Stadt aufgegeben, einen Job, ein vertrautes Leben.
Über ein bestimmtes Ernährungsregime schaffe ich mir eine Ordnung. Also wir leben in einer unübersichtlichen Welt, einer komplexen Welt und ich verstehe die nicht. Und da schaffe ich mir einfach eine Ordnung, indem ich sage, ich nehme nicht mehr Glutenprodukte zu mir, sondern das und das. Auf einmal habe ich ein Ordnungsmuster für mich. Und das erlöst mich in gewisser Weise.
Meine Krisen trug ich über meinen Körper aus. Der 40. Geburtstag war für mich ein Einschnitt, der mit dem Gefühl verbunden war, alt und nicht mehr begehrenswert zu sein. Dazu ein unsicherer Job bei einem Magazin, das vor der Pleite stand. Zerbrochene Freundschaften. Und statt mich mit den Krisen auseinanderzusetzen, kreiste ich nur noch um meinen Körper. Im 4. Jahr meiner Ernährungsumstellung musste ich jeden Tag etwas Grünes essen, 2 Liter Wasser am Tag trinken und jeden Bissen 10-mal kauen, um inneren Frieden zu finden.
Vor 400 Jahren war es undenkbar, nicht an Gott zu glauben. Man konnte Ketzer sein, aber es war nicht denkbar, dass es Gott nicht gibt. Und heute ist fast das Gegenteil, es ist nicht denkbar, dass es Gott gibt. Und wo siedeln sich dann die spirituellen Bedürfnisse an? Es bleibt uns nichts anderes übrig als das Essen, wenn Gott nicht mehr da ist.
So wie sich Juden, Muslime oder Christen für gemeinsame Kontemplation in Gruppen zusammenfinden, fand ich, je nach Diät, meine Glaubensgemeinschaft. Egal, ob ich Low Carb, Paleo, Clean Eating oder Vegan praktizierte, ich fand den Halt bei Gleichgesinnten. Zumal eine ganze Reihe von Hollywood-Stars zu meinen ausgewählten Diätgruppen gehörten, wie etwa der Schauspieler Benedict Cumberbatch, der sich nach der Steinzeit-Diät ernährte, oder der Tennisspieler Novak Djokovic, der Gluten verteufelte und sogar ein Buch geschrieben hat, das den Titel trägt »Siegernahrung – glutenfreie Ernährung für Höchstleistung«. Ich entwickelte die Vorstellung, dass ich mit der richtigen Ernährung mein Schicksal kontrollieren kann.
Wir denken immer, wir können uns über das Essen erlösen, aber das Leben wird durch ganz andere Faktoren verlängert. Was verlängert das Leben? Indem ich gebildet bin, indem ich mit meinem Leben zufrieden bin, indem ich sozialen Rückhalt habe. Es gibt das berühmte französische Paradox. Die Franzosen haben schlechtere physiologische Parameter als wir und sie besitzen die Unverschämtheit, länger zu leben. Frechheit, nicht wahr? Die Ernährung spielt eine untergeordnete Rolle.
Dass das tatsächlich so ist, wurde mir bewusst, als ich vor 2 Jahren begann, an einem Buch über meine Orthorexie zu schreiben. Dass ich krank war, war mir erst kurz zuvor klar geworden. Beim Lesen eines New York Times Artikels war ich über den Begriff Orthorexia nervosa gestolpert. Es war von einem Krankheitsbild die Rede, das immer mehr Amerikaner betraf und das von einem Alternativmediziner, Stephen Bradman, zum ersten Mal benannt wurde. In seine Praxis kamen Ende der 90er Jahre häufiger Menschen, die sich makrobiotisch, bio oder vegan ernährten und sich heilig fühlten. Dabei waren sie krankhaft besessen und oftmals mangelernährt. Es gab Menschen, die sogar an dieser Mangelernährung starben. Ich recherchierte immer weiter, begann zu schreiben und fand so schließlich den Weg aus der Essstörung. Ich weiß heute, dass nicht einzelne Lebensmittel krank machen, sondern das Essverhalten. Das ist auch mein Fazit bei Vorträgen, wie hier bei der Polizeiveranstaltung. Trotzdem werde ich abschließend immer gefragt, was man denn nun essen solle, um gesund zu bleiben. Eine Frage, die ich an den Psychologen und Autor Christoph Klotter, den Polizisten Peter Meiritz, der mich zum Vortrag eingeladen hat, und an die Sportlerin Heike Drechsler weitergegeben habe.
Ich esse das, was mir bekömmlich ist. Das heißt, wir müssen alle ein Selbstexperiment machen, 4 Wochen lang, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ich muss mir die Sünde erlauben, ich muss mit mir Geduld haben und mir verzeihen. Und ich muss mir verzeihen, dass wenn ich Stress habe, was auch immer, dass ich dann mehr esse oder anders esse. Sozusagen zu sich selbst ein gelassenes, selbstwertorientiertes Verhältnis gewinnen.
Essen ist auch ein gewisser Ausgleich, Ausgleich für den Körper. Und von daher muss Essen, das ist meine ganz persönliche Auffassung, ausgewogen sein. Man kann immer mal über die Stränge schlagen, man kann immer mal das essen, wozu man Lust hat. Denn Essen macht ja auch glücklich. Essen macht Spaß, viel Essen macht viel Spaß. Das gehört einfach dazu.
Kein schlechtes Gewissen beim Essen. Und wenn ich an einer Bratwurststand vorbeigehe und die lacht mich an, dann esse ich die auch und freue mich drauf.
Das würde ich heute so unterschreiben. Und noch hinzufügen, dass ich dankbar bin. Dankbar darüber, hierzulande Zugang zu sicheren, vielfältigen Lebensmitteln zu haben.